Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Wir beginnen heute eine neue Predigtreihe durch das Buch der Psalmen. Und gewöhnlich wird man ja eine Predigtreihe ganz vorne auch im Buch anfangen. Psalm 1 wäre eigentlich dran. Allerdings, denke ich, haben wir in der letzten Zeit eine Predigt zu Psalm 1 bereits gehört von Lukas Strauß. Und ich habe mir erlaubt, bei Psalm 13 anzufangen. Das passt jetzt vielleicht nicht für den einen oder anderen, weil ich denke, das ist so ein bisschen weiter Sprung. Aber vielleicht passt es deshalb, weil dieser Psalm zu einer Kategorie der Psalmen gehört, die den größten Anteil haben an den Psalmen. Und vielleicht steigen wir dann so ein. Gottes Wort ist also heute Psalm Kapitel 13. Und wir lesen gemeinsam Gottes Wort. Wie lange, o Herr, willst du mich ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Angesicht vor mir? Wie lange soll ich Sorgen hegen in meiner Seele, Kummer in meinem Herzen tragen, Tag für Tag? Wie lange soll mein Feind sich über mich erheben? Schau her und erhöre mich, o Herr, mein Gott. Erleuchte meine Augen, dass ich nicht in den Todesschlaf versinke, dass mein Feind nicht sagen kann, ich habe ihn überwältigt, und meine Widersacher nicht frohlocken, weil ich wanke. Ich aber vertraue auf deine Gnade. Mein Herz soll frohlocken in deinem Heil. Ich will dem Herrn singen, weil er mir wohlgetan hat. Die Psalmen sind ja Lieder oder Gebete. Und wir haben ja ein ganzes Psalmliederbuch und bringen damit ja zum Ausdruck, Gott möchte, dass wir die Psalmen oder die Worte, die er uns selber gegeben hat, auch zu ihm wieder zurückbeten. Und ich denke, viele Christen, und ich denke, wir teilen das auch, haben einen recht leichten Zugang zu den Psalmen, weil die Psalmen, die schöpfen aus dem ganzen Leben. Wir haben für jede Lebenssituation etwas dabei. Und manche sagen, das ist ein leichter Zugang, den wir zu diesem Buch haben können, weil wenn ich mich gut fühle, dann weiß ich, gibt es Psalmen, die ich lesen, die ich singen, die ich beten kann, weil sie entsprechen meiner Situation. Wenn ich mein Vertrauen zu Gott zum Ausdruck bringen möchte, kann ich das mit Psalm 23 machen. Wenn ich nach Weisheit suche, kann ich bei Psalm 1 Weisheit finden und noch bei vielen anderen Psalmen. Und selbst wenn ich Rachegedanken habe, werde ich im Psalmbuch irgendwie fündig. Und deshalb sagen manche Menschen, das Psalmbuch, damit komme ich super klar, weil ich gucke, wie es mir gerade geht und dann finde ich irgendwas Passendes im Wort Gottes. Das hatte ich auch lange Zeit gedacht und habe dann irgendwann mal was gelesen von Dietrich Bonhoeffer und der hat meine Sicht so ein bisschen korrigiert. Er hat gesagt in seinem Buch, wenn wir vollständig von uns selbst abhängig wären, dann würden wir wahrscheinlich vom Vater Unser nur die vierte Bitte beten, nämlich Herr, gib uns heute unser täglich Brot. Und dann sagt er, der Reichtum des Wortes Gottes sollte unser Gebet bestimmen und nicht die Armut unseres Herzens. Er sagt, fangen wir doch nicht an, auf uns zu gucken, was wir gerne hätten und dann fangen wir an, das zu beten, wo wir es in der Bibel finden, sondern schauen wir doch in der Bibel und fragen uns, was sollten wir vielleicht beten? Was sollte unser Herz vielleicht empfinden? Also nicht bei uns anzufangen, sondern ganz bewusst unser Gebet von Gottes Wort her bestimmt werden zu lassen. Und die Herausforderung ist heute, ich weiß, es ist ein Klagepsalm und der Klagepsalm ist vielleicht nicht deine Situation, weil einiges läuft gerade gut, oder? Einige in unserer Gemeinde haben gerade ein Kind bekommen, die anderen erwarten gerade ein Kind, es scheint alles gesund zu sein. Einige sind verlobt und freuen sich, dass es bald ja, gemeinsam weitergeht. Ich würde sagen, wenn wir so in der Gemeinde schauen, würden wir sagen, es gibt viele gute Dinge. Warum sich heute mit einem Psalm beschäftigen, der klagt? Vielleicht ist dieser Psalm nicht deine Situation. Und mich hat das erinnert, dass jemand mal gesagt hat, ja, es gibt Abschnitte in der Bibel, die entsprechen vielleicht heute nicht gerade deiner Situation. Das mag sein. Aber die Bibel ist so ehrlich und so gut, sie gibt uns Dinge mit, die vielleicht nicht für heute wichtig sind, aber vielleicht mal für irgendwann. Ja, wenn wir im Flugzeug fliegen, dann gibt es Dinge dort, die wir eigentlich nicht gebrauchen wollen. Nämlich zum Beispiel die Schwimmweste. Ja, die ist da so unterm Sitzen, wir denken, gut, dass die da ist, aber hoffentlich brauche ich die nie. Und gewissermaßen kann man sagen, gibt es Abschnitte in der Bibel, wo wir sagen müssen, hoffentlich muss ich diesen Psalm nie beten, aber wenn es diese Situation gibt, dann weiß ich, wo ich diesen Abschnitt finden kann. Und deshalb ist es gut, sich schon vorher damit zu beschäftigen. Vielleicht aber auch, und jetzt nicht nur, wir beschäftigen uns heute mit Psalm 13, weil vielleicht irgendwann mal eine Herausforderung kommt, sondern vielleicht kann es sein, dass wir Dinge sehen müssen und vielleicht drüber klagen müssen, die wir bisher gar nicht wahrgenommen haben. Vielleicht erinnert uns dieser Psalm, es gibt wirklich etwas, was wir vielleicht gar nicht wahrnehmen. Vielleicht sollten wir tatsächlich klagen. Und selbst wenn du da noch nichts findest, kann es sein, dass du wirklich dankbar und zufrieden sein darfst, weil dir wirklich gut geht. Aber es kann sein, dass vielleicht dein Mitchrist, dein Mitbruder, deine Mitschwester etwas zu klagen hat. Und dieser Psalm hilft dir dann, vielleicht den Blick von dir weg nach links und nach rechts zu wenden, zu sagen, wie geht es meinen Geschwistern? Vielleicht gibt es jemanden in der Gemeinde, der gerade, und ich denke, das wird es geben, wir haben ja vorhin davon gehört oder wir haben gelesen in der Gesetzestextlesung von dem Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, und dann geht es da um Begierden in unserem Herzen. Und ich habe ja dann gebetet und gesagt, ja, es kann sein, dass diese Sünde vielleicht gar nicht für andere sichtbar ist, aber wir diesen Kampf kämpfen. Und ähnlich kann man sagen, dieses Klagen, diese Not, es kann sein, dass vielleicht sogar deine Mitgeschwister das gar nicht sehen, aber du diese Klage hast. Und so lädt uns dieser Psalm ein, vielleicht für die Zukunft, vielleicht für das, was du vielleicht auch noch gar nicht siehst, zu klagen und heute die Augen dafür aufmachen musst, vielleicht aber auch für deinen Bruder oder deine Schwester mitzuklagen. Und dieser Psalm, der beginnt ja mit dieser Frage, und der beginnt nicht nur mit dieser Frage, er hat viermal diese Frage, sowieso Hammerschläge, wie lange noch? Und das ist ja eine Frage, die wir vermutlich nicht gerne hören. Also wir hören diese Frage nicht gerne. Wenn wir an so lange Autofahrten mit den Kindern denken, dann kommt ja also so 10 Stunden vor uns, dann kommt so nach einer halben Stunde so, wie lange noch? Und dann muss man diese Regel ja anwenden, diese berühmten, es sind noch 15 Minuten, aber die sich dann lange ziehen. Aber diese Frage hören wir nicht gerne. Aber ich frage jetzt mal zurück, wann hast du diese Frage denn selbst zum letzten Mal ausgesprochen? Weil vielleicht ist in deinem Kopf nämlich genau diese Frage, wie lange noch? Wie lange noch muss ich diese Krankheit ertragen? Wie lange noch muss ich diese schwierige Beziehung ertragen? Warum verändert sich da nichts? Mein technisch gesehen ist dieses wie lange noch eine Frage. Das ist ja ein Fragezeichen dahinter. Aber eigentlich ist es eine Klage. Es ist ja eigentlich ein Ausruf von, ich bin es satt. Ich will nicht mehr. Ich will einfach, dass es aufhört. Und dieses Klagen hat ja, ich würde jetzt mal so sagen, unter Christen einen schlechten Ruf, weil manche sagen dann, Klagen, das ist das Letzte. Deshalb die Predigtüberschrift heute heißt ja, Klagen ist nicht das Letzte. Aber manche glauben, Klagen sei das Letzte. Aber das macht man nicht. Warum haben wir so unsere liebe Mühe mit dem Klagen? Vielleicht liegt es daran, dass Gott uns zu Wort uns ja immer wieder sagt, wir sollen dankbar sein. Ich habe uns eben eine Stelle vorgelesen aus Philipper 4, ja, wo es auch um Zufriedenheit geht, um Dankbarkeit geht. Und jetzt haben wir hier einen Psalm, wo wir klagen dürfen. Ja? Ein paar Beispiele. Da ist die ältere alleinstehende Frau, die jeden Nachmittag allein in einem kleinen Wohnzimmer sitzt, kämpft gegen Einsamkeit. Und als du fragst, wie geht es ihr, da sagt sie, man soll ja nicht klagen. Aber in ihren Augen siehst du, es geht ihr nicht gut. Oder da ist der Mann, der von seinem Schicksalsschlag berichtet, und er schließt seine Erzählung mit den Worten ab, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Und auch seine Augen verraten eigentlich etwas anderes. Oder selbst der junge Mann, um alle Generationen mal abzuholen, der beschwert sich über den Leistungsdruck auf der Arbeit, aber sagt dann, aber ich sollte ja dankbar sein, andere haben ja gar keine Arbeit. Und wir könnten jetzt meinen, dass all diese Beispiele ja positiv sind. Sie sind vorbildlich, oder? Wir sollten ja nicht klagen, weil klagen, das ist so etwas wie jammern oder nörgeln oder lamentieren. Und das ist doch genau das Gegenteil von Glauben und Gottvertrauen, oder nicht? Und diese Personen, die ich eben erwähnt habe, die wollen ja dankbar sein. Das ist doch vorbildlich, oder? Zufrieden und Dankbarkeit, das ist doch das, was Gott möchte. Es ist richtig. Ich denke, es gibt aber auch noch eine weitere Wahrheit, und die lautet, dass Gott will, dass wir klagen. Wie komme ich darauf? Allein deshalb, dass dieses Buch der Bibel, die Psalmen, ein Buch, das Gott uns gegeben hat, womit wir beten und singen dürfen und sollen, eben genau dieses Gebetsbuch enthält nämlich ganz viele Klagepsalmen, einige sogar mit sehr, sehr scharfen Vorwürfen gegenüber Gott. Und diese Klagen haben sogar den größten Anteil an den Psalmen. Also die werden kategorisiert, und der größte Anteil der Psalmen sind tatsächlich oder enthalten Klagen. Und danach folgen erst die Lobpreispsalmen. Das ist interessant, oder? Wir teilen unsere Gebete häufig in diese Kategorien ein. Lob und Dank, Bitte, Lobpreis und Sündenbekenntnis. Man müsste jetzt fragen, haben wir da nicht eine Kategorie übersehen, das Klagegebet? Und wenn wir die Gebete der Psalmen als Vorlage nehmen, und ich finde, denke, das sollten wir, dann will Gott auch, dass wir klagen. Aber jetzt gut zuhören, oder hinhören. Gott will, dass wir ihm klagen. Und deshalb hat er uns diese Gebetsvorlage gegeben, weil Gebete sind ja Ausdrücke von Menschen zu Gott. So eine Gebetsvorlage. Wir würden natürlich voll gerne wissen, wie ist dieser Psalm eigentlich genau entstanden? Gibt es eine Geschichte dazu? All das verrät uns die Bibel nicht. Wir wissen nur, dass David ihn geschrieben hat. Vielleicht war es, als David auf der Flucht war vor seinem Sohn Absalom, vielleicht auf der Flucht vor dem König Saul. Wie auch immer, wir wissen es nicht genau. Und ich denke, es ist kein Nachteil, dass wir es nicht wissen. Ich denke, es ist das Gegenteil ist der Fall. Es ist ein Vorteil. Weil so kann der Psalm auf deine ganz natürliche oder ganz persönliche Situation angewendet werden. Weil diese Frage nach dem wie lange noch kann ja bei jedem ganz, ganz unterschiedlich aussehen. Ja? Und auch die Frage, was genau ist es? Bei manchen kann es ja sein, dass nach 2, 3 Tagen so dieses wie lange noch schon kommt und bei dem anderen ist es vielleicht Jahre, Jahrzehnte, wo sich nichts geändert hat. Wie passt das Ganze zusammen, dass Gott einerseits möchte, wir sollen zufrieden sein, wir sollen dankbar sein und auf der anderen Seite, wir dürfen klagen. Vielleicht ist die Frage, die dahinter steht, wie kommen wir eigentlich dazu, zu diesem Danken und zu diesem Lob? Was ist eigentlich der Weg zu dieser Zufriedenheit, zu der Dankbarkeit? Ich könnte sagen, der Bibelabschnitt heute zeigt uns, er beginnt nämlich mit Klagen und mit Fragen und endet aber mit einem Ausdruck des Gottvertrauens. Am Ende sind diese verzweifelnden Fragen, wie lange noch, und am Ende das Lob, ich vertraue meinem Gott, ich will meinem Gott singen. Ich könnte sagen oder fragen, ist Klage vor Gott erlaubt? Und die Antwort der Bibel ist ja, Klagen ist sogar vor Gott gewünscht. Er hat uns dafür sogar ein Buch gegeben. Aber wir sollten noch nicht übersehen, Klagen ist nicht das Letzte. Das ist ja die Überschrift, Klagen ist nicht das Letzte. Und das in einem doppeldeutigen Sinn. Klagen ist deshalb nicht das Letzte. Zum einen, weil Klagen viel besser ist als sein Ruf. Aber das andere ist, Klagen ist deshalb nicht das Letzte, weil nämlich noch weitere Schritte folgen. Und so habe ich uns 3 Schritte auf dem Weg von der Klage zum Lob mitgebracht, die wir hier in diesem Abschnitt sehen. Nämlich die Verse 2 und 3 zeigen uns, dass zum Klagen nämlich etwas gehört, nämlich ehrliches Fragen. Und die Verse 4 bis 5 zeigen uns, dass zum Klagen auch gehört, konkret bitten zu dürfen. Und dann zeigt uns Vers 6, dass zum Klagen auch gehört, mutig bekennen zu dürfen. Beginnen wir also mit dem ersten Schritt, weil Klagen ist nicht das Letzte, Klagen ist vielleicht manchmal das Erste, nämlich zum Klagen gehört das ehrliche Fragen. Die Verse 2 und 3. Wie lange, o Herr, willst du mich ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Angesicht vor mir? Wie lange soll ich Sorgen hegen in meiner Seele, Kummer in meinem Herzen tragen, Tag für Tag? Wie lange soll mein Feind sich über mich erheben? Wir könnten sofort und hier ganz ehrlich die Frage stellen, stimmt das, was hier eigentlich steht? Hat Gott David wirklich vergessen? Und wir müssten sagen von der Schrift her, nein, natürlich nicht. Ja? Jesaja 49, die Verse 15 bis 16. Kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarmt über ihren leiblichen Sohn? Gilt übrigens auch für Männer. Ich habe gehört, dass einige junge Väter manchmal sogar noch aufmerksam sind als Mütter, habe ich gehört. Die gucken, lebt das Kind noch? Wie kann eine Mutter ihr Kind vergessen? Und selbst hypothetisch, selbst wenn sie ihn vergessen sollte, sagt die Schrift, ich will dich nicht vergessen, sagt Gott. Sieh, in meine Hände habe ich dich eingezeichnet. Deine Mauern sind alle Zeit vor mir. Es wäre sowas von unnatürlich, dass eine Mutter ihr Kind vergisst. Aber selbst wenn, Gott würde es nicht tun. Und wie sich manchmal vielleicht Schüler, manchmal vielleicht auch Erwachsene Dinge auf die Hand schreiben, um sie nicht zu vergessen, vielleicht vor einer Prüfung oder sowas, kann man sagen, Gott hat deinen Namen auf deiner Hand tätowiert. Ja? Er hat gesagt, in meine Hände habe ich dich eingezeichnet. Ich könnte sagen, was ist das tatsächlich wahr, was hier steht? David fragt, willst du mich ganz vergessen? Verbirgst du dein Angesicht vor mir? Ich könnte sagen, das ist doch nicht wahr. Gott hat in seinem Wort gesagt, das ist nicht so. Gott kann dich nicht vergessen. Das stimmt. Aber die Wahrheit ist auch, dass David dennoch das Gefühl hat, dass Gott ihn vergessen habe. Es sind die Gefühle von David, die zwar nicht der Realität entsprechen, aber diese Gefühle sind echt. Und diese Gefühle, die ignoriert er nicht, die sind da. Also man kann sagen, diese Wahrheit und Wahrnehmung hier, die klaffen auseinander. Und die Gefühle, die er hat, die zeigen, dass die Realität nicht ganz mit den Gefühlen übereinstimmt. Ja, es kann manchmal auch sein, dass Gefühle und Realität nicht ganz so da sind. Das gibt es ja in der Bibel auch immer wieder. Der Elia zum Beispiel, der Prophet, hat ganz große Dinge mit Gott erlebt. Da ist Feuer vom Himmel gefallen. Das haben wir, vermutlich hat das noch keiner von uns so erlebt. Gottes Eingreifen so wirklich, der ist hautnah dran gewesen. Und dann lesen wir kurz danach, nach diesem Ereignis, dass er sagt, es ist genug, Herr, ich will nicht mehr leben, ich bin nicht besser als meine Väter. So ein Erlebnis mit Gott gehabt und seine Emotion total im Keller. Irgendwie sagen wir, ist doch irgendwie nicht nachvollziehbar. Dieses Gefühl entspricht doch nicht der Realität, oder? Aber so etwas gibt es. Gefühle sind für uns manchmal nicht sofort begreiflich. Wie kommt David zu solchen Gefühlen, die er hier zum Ausdruck bringt? Es sind ja diese vier Fragen. Wie lange noch? Und dieses wie lange noch ist ja eine Zeitangabe. Wie lange noch? Eine Zeit vielleicht der Krankheit, vielleicht der Streitigkeiten, der Not, der Probleme. Und es sind nicht unbedingt schwere Zeiten, sondern die langen, schweren Zeiten, die uns dann zweifeln lassen. Ja, der Hiob hat am Anfang auch gesagt, der Herz gegeben, der Herz genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Aber dann, als so eine Hiobsbotschaft nach der anderen eingetroffen ist, da verzweifelt er. Da bricht er in Klagen und Stöhnen aus. Ja, vielleicht schafft es der eine oder andere am Grab eines geliebten Menschen noch Haltung zu bewahren, vielleicht Worte des Gottvertrauens auszusprechen. Aber dann gibt es diese einsamen Tage alleine zu Hause. Und die wollen nicht enden und das sind Tage des Verzweifelns. Und es ist jetzt schwierig zu sagen, wann dieses, wie lange oder wie viele Tage das beinhaltet, wie welche Zeiten, weil es so unterschiedlich sein kann. Wenn man etwas erwarten kann, man weiß, okay, es wird eine Woche dauert jetzt dieses schwierige Problem, dann kann man sich darauf einstellen und kann irgendwie sagen, da gehe ich mit um. Ja, ich weiß normalerweise, wenn ich krank bin, wenn ich so eine Erkältung habe, dann weiß ich normalerweise, so ein Männerschnupfen, das dauert so 2 bis 3 Tage bei mir. Und wenn diese 3 Tage rum sind und ich immer noch krank bin, dann wird es schlimm. Aber wenn ich weiß, es sind 2, 3 Tage, dann muss ich halt einfach mal durch, dann bin ich mal 2, 3 Tage im Bett. Aber wenn es länger dauert, dann, wenn es länger als erwartet dauert, dann ist es, wo ich sage, ja, wie lange eigentlich noch? Und David fragt dann hier, wie lange verbirgst du dein Angesicht vor mir? Zu sagen, dass das Angesicht Gottes auf uns scheint, sagen wir ja, dann sagen wir damit, dass Gott es gut mit uns meint, dass er uns Gutes tut, uns segnet. Wir hören das ja am Ende eines Gottesdienstes immer wieder. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich, sagen wir dann. Wenn Gott aber sein Angesicht versteckt, wenn er es verbirgt, dann sieht es so aus, als ob Zeiten des Segens der Gnade irgendwie aufgehört haben. Und genau das erlebt David hier. Gottes Segen scheint irgendwie nicht mehr da zu sein. Und das kann vielleicht eine Zeit sein, die du auch nachvollziehen kannst, wo du sagen kannst, irgendwie wünschte ich mir die Dinge anders. Und ich frage mich, wo ist Gott in meiner Einsamkeit? Warum erlebe ich nicht seinen Segen? Warum erlebe ich den Verlust von lieben Menschen? Warum vielleicht auch die Schwierigkeiten in der Kindererziehung? Ja, die Kleinkindphase ist auch immer eine anstrengende Phase. Warum stehe ich gerade vor dieser schwierigen Entscheidung? Warum bin ich da hineingebracht worden? Warum dieser Stress auf der Arbeit? Vielleicht manchmal auch, warum der fehlende Erfolg auch in der Gemeindearbeit? Warum Ungerechtigkeit in dieser Welt? All das, und wir könnten uns immer wieder fragen, Gott, wo bist du? Verbirgst du dein Angesicht vor mir? Und er sagt dann, wie lange soll ich Sorgen hegen in meiner Seele? Also Sorgen hegen, Sorgen bewegen, Kummer im Herzen tragen Tag für Tag. Ne? Dieses Sorgen hegen, dieses Bewegen, dieses Wälzen von Problemen. Wenn man wach liegt im Bett und nicht schlafen kann, wenn man sagt, wie wird das wohl ausgehen? Wann endet das wohl? Wie wäre es, wenn es wohl anders wäre? Und man versucht beim Nachdenken, den Problemen irgendwie Herr zu werden, aber irgendwie verschlimmert sich das Ganze noch. Ich kann nicht schlafen und am nächsten Morgen bin ich dann noch gereizter. Es ist zum Verzweifeln. Und dabei ist es doch nicht so, dass David eigentlich nicht weiß, dass Gott souverän und mächtig ist. Gott ist König, er ist Herrscher auf dem Thron. Er hat alle Dinge in seiner Hand. David wird das wissen. Er hat noch viele andere Psalmen geschrieben. Die hat er geschrieben. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Aber was weiß er auch? Das hat er alles gesagt. Aber was weiß er auch? Gott ist gut. Aber was weiß er auch? Das Leben ist hart. Es sind 2 Wahrheiten, die David festhält. Gott ist gut. Und er hält aber auch daran fest, das Leben ist hart. Und ich glaube, diese 2 Dinge, wir stehen immer in Gefahr, diese 2 Dinge miteinander auszuspielen. Eine der beiden Wahrheiten zu leugnen. Wir sagen dann manchmal, weil wir glauben, dass Gott gut ist, ist das Leben nicht so hart. Man schwebt über diesen Dingen. Kann so schlimm nicht sein. Gott ist gut zu jeder Zeit. Oder manche sagen, weil das Leben so hart ist, kann Gott es nicht gut mit mir meinen. Und was Klagen macht, ist, Klagen nimmt genau diese beiden Dinge zusammen und sagt, Klagen ist sowohl, Gott ist gut und daran will ich festhalten, aber auch gleichzeitig, das Leben ist hart. Und deshalb sage ich das ihm. Klagen nimmt nämlich ernst, Gott ist gut und das Leben ist hart. Und deshalb ist Klagen nicht ein Ausdruck des fehlenden Gottvertrauens, sondern sogar Ausdruck des Glaubens, des Gottvertrauens. Warum? Weil Klagen nicht dabei stehen bleibt, darüber nachzudenken, dass das Leben hart ist, sondern Klagen sagt ihm, dass das Leben hart ist. Das heißt, Klagen hat ein Gegenüber. Klagen hat ein Adressat, jemand, der diese Dinge zuhört. Klagen wendet sich also an Gott. David sucht tatsächlich die Ursache für seine Situation nicht bei sich selbst. Wir wissen also nicht, ob es hier um Sünde oder so geht, auch nicht bei den Umständen. Er sagt letztendlich, Gott, du bist doch der Herr dieser Welt. Warum änderst du nichts? Damit bringt er ja eigentlich zum Ausdruck, du kannst ja was ändern. Du bist ja allmächtig. Wenn David glauben würde, dass Gott nichts tun könnte, hätte er sich gar nicht mehr an ihn gewandt. Also das Klagen, das sich an Gott richtet, sucht ja gerade Gottes Ohr. Und man fragt sich vielleicht, darf man das? Darf man so mit Gott reden? Und ich denke, es kommt darauf an, was man unter Klagen versteht, weil viele meinen, Klagen und Jammern, das ist ein Synonym, das ist das Gleiche. Aber ich denke, es ist ein großer Unterschied zwischen Klagen und Jammern. Jammern hat ein anderes Ziel als Klagen. Jammern will gar nicht so sehr Veränderung oder Heilung, sondern eigentlich nur Mitleid und Aufmerksamkeit. Jammern ist eher selbstzentriert. Das zieht hinunter, hat so einen bitteren Beigeschmack von Hoffnungslosigkeit. Ich vergleiche das dann gerne mit einem Schaukelstuhl. Ja, so ein Schaukelstuhl, das gibt so einem das Gefühl, man ist in Bewegung, aber eigentlich kommt man auch nicht vorwärts. Aber das ist so manchmal mit dem Jammern, oder? Man irgendwie tut's gut, aber nachher merkt man, man ist immer noch da, wo man vorher war. Klagen ist was anderes. Klagen ist tatsächlich Not in Worte fassen, aber Klagen hat ein Gegenüber. Es zielt sogar auf Veränderung, es hofft auf Verbesserung. Es hofft, dass Gott eingreift. Wenn David nicht mehr an Gott glauben würde, würde er ihm es nicht mehr klagen. Aber gerade das Klagen ist ein Ausdruck seines Vertrauens auf Gott, nämlich dass Gott eingreift. Wer etwas von Gott erwartet, sucht das Gespräch mit ihm. Das Klagen ist deshalb nicht das Letzte. Es ist nicht eine Abkehr von Gott. Es ist sogar ein Hinwenden zu Gott, Ausdruck des Gottvertrauens. Man traut Gott zu, er hat die Kontrolle über die Situation. Und wenn wir nicht klagen würden, würden wir Gott sogar in unseren Augen noch kleiner machen, als er ist. Dann würden wir Gott so behandeln, als hätte er mit der Situation gar nichts zu tun. Er wäre dann nicht mehr der mächtige Gott. Er wäre dann zwar der gute Freund, der zwar lieb und nett ist, aber nicht auf dem allmächtigen Thron sitzen würde. Nicht der Gott, der Macht hat über den Kosmos. Und dann, wenn wir nicht klagen würden, würde ich sagen, bleiben wir Menschen in unserer Not alleine. Klagen erkennt also an, dass Gott Gott ist. Und deshalb dürfen wir ihm klagen. Und dieser Psalm zeigt uns also, was wir tun können, wenn Gott gefühlt schweigt. Er zeigt, was wir mit unseren Gefühlen machen sollen. Er fügt sich nicht einfach dem Schicksal, so ist es, und wendet sich dann von Gott ab, sondern sucht gerade die Begegnung durch das Klagen, nämlich zu Gott. Und er breitet seine Gefühle vor Gott aus. Klagen ist deshalb nicht das Letzte, Klagen ist hier der erste Schritt. Und wie tröstlich zu wissen, dass es solche Gebete in der Bibel gibt. Gebete von Glaubenshelden der Bibel, wie hier von David. Und es ist aber nicht nur, das sind nicht nur Glaubenshelden, die diese Klagen, diese Gebete der Klage gebetet haben. Unser Herr Jesus selbst hat dieses Gebet gebetet, als er am Kreuz hing, hat er Psalm 22 gebetet und hat gesagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Auch Jesus fühlte sich von Gott verlassen. Wenn Christus klagte, dürfen auch wir klagen. Vielleicht denkst du jetzt, okay, das ist das Alte Testament. Die hatten noch nicht Jesus Christus. Mit Jesus Christus hat sich ja alles geändert. Und jetzt brauchen wir gar nicht mehr klagen. Wir können zurückgucken und sagen, alles gut. Mit dem Tod von Jesus am Kreuz sind wir von Schuld befreit. Die Macht der Sünde ist gebrochen. Alles richtig. Aber wir warten noch auf die vollständige Erlösung. Wir leben noch immer in einer gefallenen Welt. Die Auswirkungen der Sünde machen uns ja immer noch zu schaffen. Wir warten, dass Jesus noch zum zweiten Mal wiederkommt. Und erst dann wird er uns alle Tränen abtrocknen. Und bis dahin dürfen wir klagen. Und deshalb, nicht nur das Alte Testament enthält Klage, auch das Neue Testament. Und deshalb der Beweistext, Offenbarung 6, Vers 10, kommt genau diese Formulierung, wie lange noch, vor. Offenbarung 6, Vers 10 sprechen, da rufen wir zusammen mit den verfolgten Christen aus, wie lange, o Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen. Also nicht nur das Alte Testament enthält diese Frage, wie lange noch, auch das Neue. Klagen ist also nicht das letzte Klagen, hat ein Gegenüber, Klage sucht die Begegnung mit Gott. Und der eine oder andere wird das vielleicht schon mal gehört haben, vielleicht diesen Spruch, den gibt es ja aus der Ehe, ich denke, den habe ich in der Ehe mal, oder in der Kommunikation in der Ehe mal verwendet. Das ist ein Spruch von einem Kommunikationswissenschaftler Schulz von Thun. Er hat gesagt, wenn eine Beziehung immer höflich und friedlich ist, dann muss man sich nicht wundern, wenn diese Beziehung irgendwann mal friedhöflich wird. Friedlich und höflich wird irgendwann zu friedhöflich. Und das kann man auch anwenden auf diese Beziehung, die wir zu Gott haben. Wenn wir immer so tun und sagen, ja, alles schon in Ordnung, immer schön dankbar sein, nicht klagen und sowas, alles immer friedlich und höflich, müssen wir uns nicht wundern, dass an dieser Beziehung zu Gott irgendetwas Unechtes da ist. Und daher die Ermutigung, Gott weiß es sowieso. Gott guckt in unser Herz. Gott weiß, was da ist, mit welchen Sünden wir zu kämpfen haben. Aber genauso weiß auch Gott, womit wir zu kämpfen haben, warum wir ihn vielleicht gar nicht sehen. Er weiß es sowieso. Klagen bringt doch eigentlich nur das zum Ausdruck, was eh da ist. Und wir haben vielleicht manchmal das Gefühl, als dürften wir nicht klagen. Ich weiß, im zwischenmenschlichen Bereich ist es manchmal ganz schön anstrengend. Ich habe eigentlich schon gerne, wenn in unserer Familie, in unserer Ehe immer so Harmonie herrscht. Und ich wünsche mir, dass meine Frau mal sagt, ich bin der Beste und es ist mal alles so toll bei uns zu Hause. Aber wenn ich das von ihr verlangen würde, dass sie es macht, weiß ich, dass ich eigentlich damit langfristig unserer Beziehung schaden würde. Ich muss es manchmal auch aushalten, dass sie was zu klagen hat, auch wenn ich mir das nicht vorstellen kann und ich ihnen auch nicht mitklagen würde. Aber ich weiß, letztendlich kommen wir dadurch ins Gespräch. Klagen ist dann auch in unserer Beziehung nicht das Letzte, sondern vielleicht der erste Schritt, weil es geht nämlich weiter. Die Verse 4 und 5, die zeigen uns, dass zum Klagen auch dazugehört, konkret zu bitten. Weil das, was wir jetzt haben, ist, dass David nicht bei den Klagen, nicht bei den Fragen stehen bleibt. Er spricht mehrere Bitten aus. Verse 4 und 5. Schau her und erhöre mich, o Herr, mein Gott. Erleuchte meine Augen, dass ich nicht in den Todesschlaf versinke, dass mein Feind nicht sagen kann, ich habe ihn überwältigt, und meine Widersacher nicht frohlocken, weil ich wanke. Auch wenn die Klage der erste Schritt ist, David bleibt nicht dabei stehen. Hier spricht er ganz konkrete Bitten aus. Und das ist vielleicht nicht überraschend, dass er jetzt konkret bittet, aber wir sollten nicht übersehen, gerade von diesem Gott, von dem er sich ja eigentlich total überhört fühlt, den er ja eigentlich gar nicht, der ihn ja gar nicht zu sehen scheint, ihm sagt er jetzt, was er gerne von ihm hätte. Also er tut so, was er eigentlich macht ist, er hat Gefühle und merkt, Gott ist nicht da, Gott hört mir nicht zu, macht trotzdem weiter. Das ist eigentlich das, was er macht. Denn wir haben ja heute in unserer Gesellschaft einen verschiedenen Umgang mit Gefühlen. Ja, auf der einen Seite haben wir die Menschen, die sagen, okay, ich habe dieses Gefühl, ich muss diesem Gefühl folgen. Ja, wenn es mir schlecht geht, da habe ich ein ungutes Gefühl bei der Sache, dann kann ich das nicht machen. Das heißt, die Gefühle kontrollieren eigentlich und bestimmen das Leben. Auf der anderen Seite haben wir die Menschen und die Christen, die vielleicht sagen, Gefühle spielen in meinem Leben keine Rolle. Ich bin ein reiner Kopfmensch und wenn sich da irgendwas unten bei mir regt, ich gehe einfach weiter. Da regt sich ja auch gar nichts, ne? Einfach weitergehen. Auf der einen Seite haben wir so dieses total von den Gefühlen kontrolliert werden oder auch die Gefühle zu ignorieren. Was zeigt uns dieser Psalm hier? Ja, wir haben in den ersten zwei Versen jemanden, der von seinen Gefühlen zu überwältigt scheint. Und er bringt sie auch zum Ausdruck. Er sagt, diese Gefühle sind da. Aber dann bleibt er nicht dabei stehen und lässt sich nicht davon kontrollieren, sondern er geht weiter. Und handelt eigentlich, wenn man so will, gegen sein Gefühl. Er richtet seine Bitten an den Gott, der ja eigentlich gar nicht zuhört, der eigentlich sein Angesicht weggedreht hat. Das ist, was Klagen zum Ausdruck bringt. Es bleibt nicht stehen bei diesen Fragen. Es geht weiter und äußert ganz, ganz konkrete Bitten. Um was bittet David eigentlich hier genau? Oder anders gefragt, ich frage mal anders herum, was würde sich an der Situation von David ändern, wenn Gott diese Bitten, die er hier ausspricht, tatsächlich erhören würde? Was ist, wenn Gott eingreifen würde und genau das tut? Schau her, erhöre mich, o Herr, mein Gott, erleuchte meine Augen, dass ich nicht in den Todesschlaf versinke, dass mein Feind nicht sagen kann, ich habe ihn überwältigt und meine Widersacher nicht frohlocken kann, weil ich wanke. Was David hier eigentlich bittet, ist ja gar nicht eine Veränderung von Umständen zunächst. Was David zunächst bittet, ist, schenk mir, erhöre mich, o Herr, schau her, erhöre mich, zeig, dass du da bist. Einfach, ich möchte wahrnehmen, dass du das siehst, was hier gerade passiert. Und dann sagt er, erleuchte meine Augen, dass ich nicht in den Todesschlaf versinke. Irgendwie scheint er übersehen zu haben, dass er ganz Gott konkret darum bittet, dass er seine Situation verändert. Er bittet darum, dass Gott ihm die Augen öffnet, dass er wieder klar sehen kann, wieder Lebensfreude hat. Das ist ähnlich wie unser Apostel Paulus betet in Epheser Kapitel 1, die Verse 17 bis 19. Da betet er, auch nicht um Äußerlichkeiten, da sagt er, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst, und jetzt kommt's, erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist, was auch die überwältigende Kräfte seiner Größe, seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Und erst dann geht es ihm um die Beziehung zu seinen Feinden. Sie sollen nicht Grund haben zu sagen, ach, der hat aufgegeben, der hat den Mut verloren. Und diese Art von Bitten sind ja schon auch eine Herausforderung für uns, oder? Wo, wenn wir in Nöten sind, worum bitten wir zuallererst? Was wir uns wünschen, ist ja, dass die Situation verändert wird, oder? Eigentlich, ja, wir sind doch mehr bereit. Wir sind auch dazu bereit, dass Gott die Herzen verändert, aber vor allen Dingen die Herzen unserer Chefs oder unserer Mitmenschen, unserer Nachbarn und sowas. Das kann er gerne machen, ne? Oder die Situation zu verändern. Hier sehen wir, dass sich David zunächst darum interessiert, dass Gott sich ihm sichtbar macht, dass er weiß, dass Gott da ist. Das ist seine erste Bitte. Zum Klagen gehört also auch das konkrete Bitten um das, worum es wirklich geht, nämlich erleuchtete Augen. Aber was tun, wenn dann die Probleme immer noch bleiben, wenn es sich nicht verändert hat? Und der Psalm geht dann noch einen Schritt weiter, als zu klagen und zu bitten, nämlich zu Vers 6, was zum Klagen auch dazu gehört, und das ist der dritte Schritt, nämlich das mutige Bekennen. Und Vers 6, ich formuliere es mal so, Vers 6 wagt den dritten Schritt. Ganz bewusst sage ich hier, wagt den dritten Schritt. Weil hört mal mit mir auf Vers 6. Ich aber vertraue auf deine Gnade, mein Herz soll frohlocken in deinem Heil. Ich will dem Herrn singen, weil er mir wohlgetan hat. Und vielleicht fragen wir uns jetzt, Moment mal, haben wir da irgendwas verpasst? Ist diese Kehrtwende von den ersten Versen nicht etwas zu schnell gegangen? Eben noch geklagt, jetzt schon am Singen? Das Problem kann ja nicht so groß gewesen sein, oder was er in den ersten Versen hatte. Aber etwas, denke ich, sollte uns helfen, diesen Psalm zu verstehen. Wir denken ja, dass Gebete häufig spontan geschehen. Ja, dass Gebete kommen so aus unserem Innersten heraus. So, Gebete sind immer so ein Ausdruck unserer jetzigen momentanen Lage. Aber wenn wir in der Bibel auch Psalmen lesen, sollten wir nicht übersehen, Psalme sind ja auch formulierte, reflektierte Gebete. Sie sind vermutlich auch in der Rückschau entstanden. Das heißt, über einen längeren Zeitraum. Vielleicht sollten wir hier zwischen Vers 2 und Vers 3 mal eine Pause einsetzen. Vielleicht zwischen Vers 5 und Vers 6 mal eine Pause. Weil da kann sein, dass da ganz viele Zeiten auch noch dazwischen gewesen sind. Aber dennoch müssen wir ehrlich sagen, Vers 6 zeigt uns immer noch nicht, dass die Situation sich irgendwie geändert hat. Die Situation scheint noch die gleiche gewesen zu sein. Nur, was wir hier sehen, ist eigentlich, man kann sagen, ein neu aktiviertes Gottvertrauen. Ähnlich wie bei den Bitten, wo wir sagen würden, er bittet etwas an jemanden oder stellt Anfragen an jemanden, der eigentlich gar nicht da ist oder da zu sein scheint, haben wir hier einen Ausdruck des Gottvertrauens, obwohl die Not eigentlich immer noch die gleiche ist. Und sie beginnt entscheidend mit diesem Ich aber. Das ist die Situation, ich aber. Ne? Auch wenn die Umstände hart sind, ich möchte daran festhalten, dass Gott gut ist. Ich vertraue auf deine Gnade. Und das mitten im Ausdruck von Not und Leid. Und auch noch gar keine Anzeichen für euch vorhanden sind, dass sich diese Situation verändert. Und worin besteht dieser Neuanfang oder dieser neu aktivierte Glaube, dieses neue Gottvertrauen? Was er macht, er traut eigentlich seinen Gefühlen gar nicht. Er redet sich selbstbewusst zu, so dieses Ich will. Ne? Also ich, jetzt lasst uns mal hier neu beginnen. Ne? So wie die Psalmen ja eigentlich immer wieder auch Selbstaufforderungen enthalten. Ne? Ich will dem Herrn loben, ich will dem Herrn singen. Es sind Selbstaufforderungen. Und wie kommt David zu diesem Entschluss? Er sagt in Vers 6 am Ende, ich will dem Herrn singen, weil er mir wohlgetan hat. Er schaut zurück, stellt fest, Gott ist auch in der Vergangenheit treu gewesen. Ich finde es eigentlich ziemlich gut, dass wir in unserer westlichen Gesellschaft in der Zeitrechnung bekannt geben, immer, dass wir nach Christus rechnen. Leider schreiben wir das jetzt nicht bei uns jedes Mal hin. Also heute ist der 25. Mai 2025 und dann schreiben wir nicht dann nach Christus hin. Aber wenn wir über Daten nachdenken, vor Christus steht es immer da. Aber eigentlich ist dieses nach Christus eine sehr hilfreiche Zeitangabe, weil wir immer daran zurückdenken, da gab es schon etwas. Gott hat Christus gesandt und er hat die Schuld getragen. Das heißt, er hat das erfüllt, was wir hätten tun müssen und hat dann aber bezahlt für das, was wir eigentlich verdient hätten. Das heißt, unser größtes Problem ist aus der Welt geräumt und jetzt rechnen wir immer nach Christus. Und deshalb, weil wir wissen, Gott hat uns wohlgetan, dürfen wir auch wissen, dass Gott in dieser jetzigen Situation immer noch gut ist, auch wenn wir es vielleicht nicht sehen und spüren. Und so kann man sagen, ich will so lange beten, ich will so lange meine Gefühle bei Gott abladen, bis mein Herz wieder Freude in Gott findet über die Errettung in Gott. Und das kann helfen, dass man manchmal überlegt, dass man Tagebücher führt oder man kann auch eine eigene persönliche Liturgie, einen Ablauf haben im Alltag, gewisse Psalmen zu lesen, zu beten, zu hören, vielleicht eine Playlist zu haben mit gewissen Psalmen. Denn uns immer wieder zurück bewusst oder immer wieder neu bewusst zu machen, Klagen ist nicht das Letzte. Klagen ist besser als ein Ruf. Klagen ist aber auch deshalb nicht das Letzte, weil es vielleicht das Erste ist. Aber Klagen, dabei müssen wir nicht stehen bleiben. Aber etwas muss ich noch bekennen. Ich habe es mir mit diesem Psalm etwas einfach gemacht. Weil Psalm 13 ist ein Psalm, der so schön drei Schritte enthält, von der Klage zum Lob. Ich hätte einen anderen Psalm wählen können, wo das nicht der Fall wäre. Psalm 88 endet nicht mit einem Lob. Und das ist für uns ein guter Hinweis. Es kann sein, dass du vielleicht immer noch bei den Versen 2 bis 3 bist und vielleicht noch nicht bei Vers 4 und schon gar nicht bei Vers 6. Und wenn das der Fall ist, dann darfst du wissen, Psalm 88 ist so ein Psalm, wo du vielleicht fragend noch rausgehst, wo du vielleicht sagst, wo bist du, Gott? Ich sehe dich nicht. Ich nehme dich nicht wahr. Und dann darfst du wissen, ja, auch die Klagen sind bei Gott gut aufgehoben. Und manchmal ist dieses Gebet einfach nur, Vater, ich habe Angst. Ich weiß, ich sollte keine Angst haben. Ich weiß, du bist eigentlich da. Ich spüre es nicht. Kann ein Ausdruck des Gottvertrauens und des Glaubens sein. Es fühlt sich vielleicht nicht geistlich an, aber es ist echt. Und es ist in dem Fall auch genug. Angst ist kein Glaubensversagen. Angst ist eigentlich eine Einladung, nämlich unser echtes Ich, unser wahres Ich zu Gott zu bringen. Und jetzt habe ich ja am Anfang oder vor der Predigt Philipper 4 gelesen und dort kommt ja vor, macht euch keine Sorgen. Ne? Können wir sagen, ja, okay, ist es immer dann, wenn ich Angst habe, wenn ich Sorgen habe, bin ich jetzt ungehorsam? Aber lasst uns genau weiterlesen. Sondern was? Sondern in allem durch Gebet und Flehen die Dinge zu Gott bringen. Auf dem ersten Blick klingt es wie ein Befehl, nicht mehr ängstlich zu sein. Aber wenn Paulus schreibt, dann schreibt er im Philipperbrief aus einer Gefängnissituation heraus, der eigentlich in Ketten sitzt und sagt, macht euch keine Sorgen, sondern alles, was euch beschäftigt, gerade im Gebet zu bringen. Und Klage ist eine Form des Gebets. David predigte nicht aus dem Wohlstand heraus. Apostel Paulus predigte nicht aus dem Wohlstand heraus, sondern brachte diese Dinge als Gebet zu Gott. Und was passiert dann? Und der Philipperbrief sagt es uns, der Friede Gottes wird eure Herzen und Gedanken bewahren oder bewachen. Der Apostel Paulus schreibt das, als er bewacht worden ist und genauso von Soldaten im Gefängnis. Genauso wird Gott um dich herumstehen und deine Gedanken, dein Herz bewahren und bewachen. Ist das nicht eine Ermutigung, dass Gott uns in seinem Wort eben nicht, Gottes Wort ist keine, enthält keine Zensuren. Okay, das sind Dinge, die wir nicht wissen dürfen von David. Das dürfen wir nicht wissen. Oder von Jesus. Statt darüber zu schweigen, fordert und lädt uns dieser Psalm ein, diese Dinge ganz, ganz ehrlich zu Gott zu bringen. Es trainiert uns, mit unserem wahren Ich zu Gott zu kommen und stößt gegen die Lüge, dass wir uns, was wir meinen, wir müssen unser Leben aufgeräumt zu Gott bringen. Alles ist gut und erst dann dürfen wir vor Gott kommen. Deshalb auch Teil unseres Gebets ist, oder unseres Gottesdienstes ist es, dass wir zu Gott kommen, wie wir sind. Wir haben eine Gesetzestextlesung, wir schauen uns an, wie Gott über uns denkt und dann bringen wir diese Dinge vor Gott. Wir müssen uns nicht verstellen vor ihm. Und Jesus selbst, noch bevor er am Kreuz war, hatte er auch Angst. Im Garten Gethsemane rief er, meine Seele ist betrübt bis zum Tod. Das war kein stoischer Mensch, der einfach, ja, nichts kam an ihn heran. Nein, er hat diese Dinge auch vor seinem himmlischen Vater deutlich gemacht. Und das zeigt uns, Jesus kennt diesen Psalm. Er gibt uns nicht ein Wort aus der Ferne, ja, dass Gott manchmal wie ein Fremder zu sein scheint, einer Entfernter zu sein scheint, sondern Jesus selbst hat es genauso erlebt. Und du brauchst also keinen furchtlosen Glauben. Nein, du brauchst einen Senfkorn-Glauben, der ehrlich ist. Keine beeindruckende Gebete. Jetzt kann man mit Mut vor den Thron Gottes kommen. Manchmal ist es ein ganz, ganz kleiner Mut, der auf den Thron Gottes zugeht. Vielleicht beginnt unser Gebet manchmal auch mit Panik. Aber dann sollten wir nicht aufhören zu beten, sondern dürfen wissen, wir sind nicht allein. Und dann dürfen wir rufen, aber lieber Vater. Und das kann der Anfang des Friedens werden. Amen.